Aber ich war ganz offenkundig einer ihrer ersten Gesprächspartner nach ihrer Wahl, weil sie ein Interesse daran hatte, in einem für sie völlig neuen Amt Erfahrungen mit einzusammeln. Ja, das findet sich ja dann demnächst in der Autobiografie von Julia Klöckner. Ich trauere immer noch einer verpassten Chance nach, die es nach der Bundestagswahl 2013 gab, als damals die FDP zum ersten Mal aus dem Deutschen Bundestag flog und sich auch dadurch wiederum zum ersten Mal eine rechnerische Mehrheit für eine Regierungskoalition aus CDU, CSU und Grünen ergeben hätte. Ich will nicht so weit gehen zu behaupten, dass uns bei einer solchen Versuchsanordnung vielleicht die AfD erspart geblieben wäre. So wie vermutlich Herbert Grönemeyer nicht alle meine Reden toll findet, finde ich auch nicht alle seine Lieder gleich großartig. Bochum ist erstklassig.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emrich
und Theresa Matus aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Norbert Lammert. Der CDU-Politiker kommt aus Bochum. Sein Vater war Bäckermeister. Er war das älteste von 7 Kindern und hat heute selbst eine große Familie mit 4 Kindern. 1980 wurde Lammert zum ersten Mal in den Bundestag gewählt und war am Ende 12 Jahre lang dessen Präsident. 3-mal hat er Angela Merkel als Kanzlerin vereidigt, 3-mal hat er 9 Bundespräsidenten den Amtseid abgenommen. Christian Wulff, Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier. Er gilt als einer der besten Redner des Landes und war parteiübergreifend beliebt. Viele sahen in ihm deswegen schon selbst den nächsten Bundespräsidenten, doch er lehnte ab. Bei der Bundestagswahl 2017 trat er dann nicht mehr an, blieb aber auf der politischen Bühne als Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Jetzt, 7 Jahre später, beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt. Schön, Herr Lammert, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Lammert, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Also eine Entscheidung, die für mich selber das Kaliber schwerste Entscheidung meines Lebens verdient, hat es glücklicherweise in meiner eigenen Wahrnehmung der eigenen Biografie nicht gegeben. Und manche, die anderen offensichtlich schwer fällt, ist mir jedenfalls nicht besonders schwer gefallen, wie insbesondere der Rückzug zum einen aus dem Deutschen Bundestag nach immerhin 10 Legislaturperioden oder jetzt der angekündigte Rückzug aus dem Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Beide Entscheidungsmomente klingen von außen betrachtet sehr selbstbestimmt. Waren das jeweils zu 100% Ihre eigenen Entscheidungen oder gab es viele Einflussfaktoren?
Mir sind bisher jedenfalls die ominösen Einflussgrößen nicht aufgefallen, die darauf außer der eigenen Überlegung einen schon gar maßgeblichen Einfluss hätten haben können. In beiden Fällen ging es um die nüchterne Abwägung, was mit einer weiteren Amtszeit denn an zusätzlichen Projekten, Initiativen, Aktivitäten verbunden sein könnte, möglichst auf dem gleichen Niveau wie vergleichbare Initiativen, Aktivitäten, Entscheidungen der vorherigen Amtszeiten. Und ich bin dem einen wie dem anderen Fall zu dem Ergebnis gekommen, dass, was mir mit Blick auf die jeweiligen Ämter besonders wichtig war, habe ich auf den Weg gebracht, durchgesetzt und es gibt auch einzelne Dinge, die ich nicht erreicht habe, Stichwort Wahlrechtsreform beispielsweise, um die ich ja beinahe verzweifelte Aktivitäten entwickelt habe, die aber bei ruhiger Betrachtung in einer weiteren Amtszeit auch nicht schon gar nicht in der gewünschten Weise hätten durchgesetzt werden können. Und da es nun mal zum kleinen Einmaleins der Demokratie gehört, dass insbesondere Spitzenpositionen auf Zeit vergeben werden, also irgendwann sicher zu Ende sind, spricht manches dafür, den Zeitpunkt selbst zu entscheiden, den man für den richtigen hält, bevor andere auf diesen naheliegenden Einfall kommen.
2017 oder Sie haben das ja damals 16 schon angekündigt, hatten viele den Eindruck, oh, jetzt hört er ganz auf. Dann kam sie nochmal in einer neuen Rolle zurück. Sollten wir uns darauf freuen, dass sie wieder in einer neuen Rolle zurückkommen?
Nein.
Oder ist dies ein endgültiges Abschiednehmen aus der ersten Reihe der Öffentlichkeit?
Letzteres. Also die Entscheidung, jetzt auch nicht mehr für den Vorsitz der Adenauer Stiftung zu kandidieren, ist schon mit der Absicht verbunden, die auffällige Rolle in der deutschen Politik zu einem hoffentlich anständigen Ende zu führen. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt komplett auf die heimische Couch zurückziehe und nur noch Fußballspiele begucke und folgenlos von der eigenen virtuellen Tribüne aus kommentiere. Aber ich werde deutlich seltener vorkommen und so ist es eigentlich auch gedacht.
Geben Sie uns doch mal einen Eindruck davon, wie so ein Entscheidungsprozess bei Ihnen abläuft. Also mit wem beraten Sie sich? Mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern, mit Ihrem Pfarrer?
Die Beratung mit meiner Frau ist vergleichsweise sehr einfach. Sie hätte in beiden Fällen den Rückzug auch zu einem früheren Zeitpunkt für hinreichend plausibel gehalten.
Ich wollte Sie zurückhaben und mehr Zeit mit Ihnen verbringen, um es mal banal zu sagen.
Klar, also das sind nun Ämter, von denen die Familie sicher nicht profitiert, um es mal zurückhaltend zu formulieren.
Und generell bei Entscheidungen, die eine gewisse Tragweite haben, wie gehen Sie vor? Sind Sie da hauptsächlich mit
Gut,
sich
also
im Zwiegespräch?
In beiden Fällen handelt es sich ja um politische Ämter, in die man nicht käme, wenn es nicht viele gäbe, die das mindestens unterstützt, vielleicht sogar betrieben haben. Aber in beiden Fällen habe ich nicht mit denen sozusagen einen Abwägungsprozess veranstaltet. Das hätte die Geschichte unnötig kompliziert, hätte an meiner getroffenen eigenen Entscheidung vermutlich ohnehin nichts geändert. Und es hätte vor allen Dingen die absehbare ärgerliche Wirkung gehabt, dass viel früher als beabsichtigt öffentlich würde, dass ich aus dem einen oder anderen Amt ausscheide. Das heißt, man belastet die verbleibende eigene Amtszeit mit den Nachfolgespekulationen. Und das muss man sich nicht nur selber nicht unbedingt antun. Es hilft ja auch der Institution nicht, an deren Spitze man immer noch steht.
Das heißt, maximale Souveränität in der Entscheidung. Selbstbestimmt gehen, das ist ja ein Talent, das nicht alle haben in der Politik. Gab es Fälle, die Ihnen als Vorbild gedient haben oder als abschreckendes Beispiel?
Ich zögere jetzt zu sagen, weder noch. Ich hätte auch sagen können, sowohl als auch. Aber jeder.
An wen denken Sie, wenn Sie so zögern?
Mein Erinnerungsvermögen nimmt mit zunehmendem Alter leider rapide ab.
Sodass jetzt verstecken Sie sich.
Dazu jetzt mit den Beispielen nicht dienen kann, die Sie unbedingt hören möchten. Übrigens reicht mein Erinnerungsvermögen doch noch aus, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich zwar dreimal Angela Merkel als Kanzlerin vereidigt habe, aber vier Bundespräsidenten. Ich habe die zweite Amtszeit von Horst Köhler noch als Präsident in der Bundesversammlung geleitet, ihn folglich. Ja, aber ich überlege gerade, wird der Bundespräsident bei seiner Wiederwahl nochmal vereidigt? Da bin ich mir jetzt selber unschlüssig, weil alle Folgenden ja nur eine Legislaturperiode, eine Amtszeit absolviert haben. Insofern können wir das den Zeithistorikern zur endgültigen Klärung überlassen.
Und Sie haben uns nicht gesagt, wer Ihr abschreckendes Beispiel war. Eine andere Frage, die sich natürlich im Nachhinein nochmal stellt, ist, damals 2016, 2017 haben natürlich viele gedacht, warum machen Sie nicht das, was vielleicht viele sich sehr gewünscht hätten? Ein anderes Spitzenamt, Bundespräsident. Warum wollten Sie nicht?
Ich fürchte, dass mich diese Frage bis auf den Friedhof verfolgen wird, was mich zugegebenermaßen überrascht und gleichzeitig beeindruckt. Dass das damals für viele eine naheliegende Lösung schien, kann ich gut nachvollziehen. Dass 8 Jahre später immer noch die Frage gestellt wird, nachdem sich ja erkennbar längst erledigt hat, finde ich doch auffällig und ungewöhnlich. Die Antwort ist ganz simpel. Ich war und bin fest davon überzeugt, dass das nicht mein, in Anführungszeichen, Amt gewesen wäre.
Aber warum, Herr Lammert? Alle anderen oder viele anderen dachten das. Lagen die alle falsch?
Nein, aber ich musste entscheiden, ob ich es will. Und ich wollte es nicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich insbesondere in den 10 Jahren, als ich in den Regierungen von Helmut Kohl Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär in 3 verschiedenen Ministerien war, eine ausgesprochen interessante und wichtige Erfahrung für mich festgestellt habe, mein Tätigkeitsfeld ist das Parlament. Ich bin Parlamentarier. Ich will nicht den großen Löffel in dem kleinen Topf, sondern ich will meinetwegen auch mit kleinerem Löffel im großen Topf mitrühren können. Ich will selber entscheiden, welche Themen mir wichtig sind, zu welchen Themen ich mich äußere, wo ich mich genauso wie der Rest der eigenen Truppe und gelegentlich anders als die eigene Truppe äußere. Und der Vorzug des Amtes des Bundestagspräsidenten besteht darin, dass man zwar in der Amtsführung natürlich zur Überparteilichkeit verpflichtet ist, was mir offen gestanden nicht schwer gefallen ist. Aber der Bundestagspräsident ist Abgeordneter, wie jeder andere auch, mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Das heißt, ich konnte für mich entscheiden, ob und wozu ich mich gegebenenfalls äußere.
Und das ist beim Bundespräsidenten etwas anders.
Und das ist beim Bundespräsidenten erkennbar anders. Jedenfalls habe ich die sichere Vermutung, dass diejenigen, die mich am dringendsten dort sehen wollten, die ersten gewesen wären, die sich über meine Amtsführung beklagt hätten.
Was ja auch einen gewissen Reiz entwickeln kann.
Ja, für die Journalisten allemal. Aber das habe ich nun auch nie für meine vorrangige Aufgabe gehalten, das Unterhaltungsbedürfnis der Medien so regelmäßig und so komplett wie eben möglich zu bedienen.
Wir haben es in der Einleitung gerade angesprochen, es beginnt jetzt wieder ein neuer Abschnitt für Sie. Sie werden in wenigen Tagen 77 Jahre alt und geben eben den Chefposten in der KHS ab. Wie nennen Sie das, was da jetzt kommt? Ist das Rente, ist das Ruhestand, ist das Freiheit?
Also Rente ist es am wenigsten. Eine Pension bekomme ich ja längst, weil ich ja das gesetzliche Rentenalter mal um mehr als 10 Jahre überschritten habe. Und die Funktion des Vorsitzenden der Adenauer Stiftung ist ein Ehrenamt. Die Aussicht, meine bürgerlichen Grundrechte wiederherzustellen.
Was meinen Sie?
Also mich zu Dingen, die mich freuen oder ärgern, äußern zu können oder es bleiben zu lassen, ohne dabei die unvermeidlichen Rücksichten auf ein Amt nehmen zu müssen, in dem man immer wahrgenommen wird. Und es hat ja keinen Sinn, sich einzureden, das eine würde vom anderen sorgfältig getrennt. Natürlich muss man, wenn man in einer auffälligen Funktion eine Institution vertritt, wissen, dass jede Äußerung direkt und indirekt auch der Institution zugeschrieben wird, die man vertritt. Und die Aussicht, von dieser Beschränkung befreit zu werden, hat eine gewisse Attraktivität.
Also ein Rückgewinn an politischer Bewegungsfreiheit.
Ja, deswegen sage ich ja Wiederherstellung der bürgerlichen Grundrechte.
Mhm. Für viele, die an einem ähnlichen Punkt stehen in ihrem Leben, kommt nach dem letzten Arbeitstag so ein Loch. Was ist Ihr Plan für diesen Tag?
Also allein der Blick in den Terminkalender des nächsten Jahres lässt mich nicht erwarten, dass es viel weniger Termine geben wird als bislang auch. Ich habe schon in der Vergangenheit natürlich viele Anfragen für Vorträge, für Laudationes, für Preisvergaben, für Schirmherrschaften und viele andere Aktivitäten unter Hinweis auf Verpflichtungen in der Stiftung ablehnen müssen. Gelegentlich mit dem leichtfertigen Hinweis, man könne sich ja später nochmal melden. Die Leute melden sich jetzt, sich jetzt prompt und sagen, ich hätte jetzt Ihnen vor so und so vielen Jahren mal eine feste Zusage.
Es wird nichts mit gemacht. Der Freiheit, Herr Lammert.
Doch, es wird schon was, aber es wird, das war ja die Frage, ganz sicher keine abrupte Notbremse, sondern es wird ein gleitendes Ausfahren.
Reden halten, wir haben es eben in der Anmoderation gesagt, das können Sie gut, dafür sind Sie bekannt und berühmt. Das wird man weiter von Ihnen hören. Im Ruhrgebiet, ich darf das sagen, weil ich da selber herkomme, gibt's ja so Role Models für Ruheständler, also Taubenzüchten, Schiedsrichter in der Kreisliga, Schrebergärtner. Sowas ganz anderes, kommt sowas für Sie in Frage oder werden Sie der Norbert Lammert bleiben, der Sie auch bislang waren, der Mann des Wortes, der Öffentlichkeit, der politischen Positionierung?
Also es wird ganz sicher kein neues, weiteres Amt geben. Aber dass ich gelegentlich vor allen Dingen in den Zusammenhängen, in denen man mich bisher wahrgenommen hat, weiter vorkomme, das dürfen die einen hoffen und müssen die anderen befürchten.
Also nicht mal Kreisliga-Schiri, immerhin waren Sie mal FC-Bundestags-Spieler.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Wenn mein Heimatverein VfL Bochum damals meine überragende Spielübersicht begriffen und mich für die alternative Tätigkeit im Bochumer Ruhrstadion abgeworben hätte, müssten wir uns heute um das Überleben in der zweiten Liga keine ernsthaften Sorgen machen.
Da ist ein Talent verloren gegangen. Wir merken das. Schade drum.
Friedrich Merz ist gestern 70 geworden. Er macht nicht den Eindruck, als ob er demnächst ans Aufhören denkt.
Er ist ja auch wesentlich jünger.
Ganze 7 Jahre. Glauben Sie, er will eine zweite Amtszeit?
Das glaube ich bestimmt, zumal er nach meiner Erinnerung sich auch mal in einem Interview genauso geäußert hat, als er nach Lebensalter und eigenen Lebensplanung gefragt wurde. Ich glaube auch, ein Kanzler kann oder sollte das Amt nicht antreten mit der Ankündigung oder auch der festen eigenen Absicht, in jedem Fall nach einer Legislaturperiode Schluss zu machen. Die Politik leidet ohnehin ein bisschen unter Kurzatmigkeit und deswegen würde mich alles andere sehr verblüffen als die natürlich angestrebte Verlängerung der Amtszeit.
Wie ist denn Ihr Verhältnis? Haben Sie ihm gratuliert?
Aber selbstverständlich.
Waren Sie im Bundestag?
Wie kommen Sie auf die Nachfrage?
Ja. Waren Sie im Bundestag?
Ja, klar.
Und wie ist Ihr Verhältnis zum Kanzler?
Ja, wir kennen uns ja aus seiner ersten Bundestagsrunde. Mhm. Und als er zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, war ich schon da. Und als er ging, war ich immer noch da. Also und natürlich, vor allen Dingen, wenn man sich jeweils zu einem Zeitpunkt der eigenen Biografie und der politischen Biografie begegnet, wo nicht durch die Prominenz der Ämter schon Rollenerwartungen bedient werden müssen, ist der Umgang ohnehin unkomplizierter, als das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt möglich wäre.
Also Sie stehen sich noch so ein bisschen gegenüber wie die jungen Abgeordneten von damals?
So ein bisschen wie lasse ich gelten, ja.
Sprechen Sie manchmal privat miteinander? Ich meine, Sie kommen beide aus NRW, beide sogar aus Westfalen. Gibt es so einen direkten Draht, gerade vor dem Hintergrund Ihrer langen gemeinsamen Geschichte? Gibt es so einen, man ruft sich mal an, mal sucht sich mal um Rat oder so?
Also wir wissen, wie wir uns wechselseitig erreichen können und machen davon Gebrauch, wenn es Anlässe gibt. Aber die Anlässe muss es auch geben. Also ich fände es auch geradezu albern, womöglich sogar mit ausdrücklichem Hinweis auf die langjährige kollegiale Verbindung, jemanden, der die größte denkbare Mühe hat, alle Aufgaben in die 24 Stunden eines Tages unterzubringen, mit irgendwelchen gut gemeinten, aber drittrangigen Nachfragen oder Empfehlungen belasten zu wollen.
Könnte ja auch sein, dass es umgekehrt passiert, dass mal eine Frage kommt oder die Bitte um Rat. Ist noch nicht passiert, indem ich die...
Also was das Auflösen von Koalitionsdifferenzen angeht, hat er sich bislang nicht um Hilfestellung bemüht. Wenn es um Themen ging, um die sich dann auch die Stiftung kümmert und die gleichzeitig in der Partei eine Rolle spielen, kommt sowas schon mal vor.
25% der Deutschen, ganz frische Umfrage, und immerhin 22% der Unionsanhänger vermissen Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Das sind viele oder wenige, je nachdem, wie man das betrachten will. Gehören Sie dazu?
Nein. Also ganz offenkundig hatte ja Angela Merkel auch eine nicht nur hinreichend lange Amtszeit, sondern eine außergewöhnlich lange Amtszeit. Dass wir überhaupt in Deutschland mit Konrad Adenauer, mit Helmut Kohl, mit Angela Merkel Kanzler jeweils für 3 oder 4 Legislaturperioden im Amt hatten, ist unter den ernstzunehmenden Demokratien die ganz, ganz seltene Ausnahme, gehört allerdings nach meiner Wahrnehmung auch zu den Erklärungen der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir im Unterschied zu manchen anderen Ländern nicht bei jeder Wahl einen Regierungswechsel hatten und deswegen eben auch lange Linien verfolgt werden konnten.
Sie vermissen sie nicht?
Ich vermisse sie gelegentlich, weil wir auch einen besonders guten persönlichen Draht zueinander hatten und man diese Art von Kontakt und kollegialem Umgang natürlich sehr zu schätzen weiß. Aber ich habe sehr, sehr gut verstanden, dass sie dann im Übrigen ja 4 Jahre später als ich gesagt hat, jetzt ist es gut. Und manche hätte sie auch nicht verblüfft, wenn sie das 4 Jahre vorher gesagt hätte. Und im Unterschied zu manchen, auch nicht allen Parteifreunden, habe ich auch gut verstanden, dass sie keinen Zweifel daran gelassen hat, wenn sie raus ist aus diesem und dem anderen Amt, also Parteivorsitz und Kanzleramt, dann ist sie raus und will dann auch nicht mehr Gremien angehören, in denen sie sozusagen ihren eigenen Nachlass verwaltet.
Sie sagten jetzt gerade, Sie hatten einen sehr guten Draht zueinander. Ist der abgebrochen?
Nein,
oder,
nein. Wir können und erreichen uns immer noch mühelos, wenn es zu was auch immer.
Ist das eine private Freundschaft richtig zwischen Ihnen oder ist das eher so ein ehemals Kollegenverhältnis aus derselben Fraktion? Oder wie würden Sie das charakterisieren?
Also mit dem Begriff Freundschaft gehe ich etwas zögerlich um. Wenn man sich in der Politik begegnet, begegnet man sich schon in Rollen und manchmal auch in Wettbewerbssituationen. Aber unser Verhältnis hat sicher begünstigt, dass zu dem Zeitpunkt, als sie Mitglied der Bundestagsfraktion wurde und dann im Übrigen ja auch sofort Mitglied der Bundesregierung wurde, 1990, sie ähnlich schnell wie ich bei Helmut Kohl unter den Verdacht der Unzuverlässigkeit geriet. Sowas schweißt zusammen.
Dass diese Schweißnaht hält bis heute?
Wenn es sein muss, ja.
Es gibt ja verschiedene Dinge, an die man denken kann, wenn man an Angela Merkel als Kanzlerin zurückdenkt. Das sind die 41,5% für die CDU bei der Bundestagswahl. Das sind die weiterhin offenen Grenzen 2015 und alles, was daraus gefolgt ist. Das ist die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von russischem Gas. Wenn Sie da mal ankreuzen müssten, woran denken Sie als erstes?
Mir fällt es schwer, da jetzt eine Reihenfolge herzustellen, weil Entscheidungen, wir reden über tatsächlich und vermeintlich besonders schwierige Entscheidungen des Lebens, ja nicht im Katalog bestellt werden und auch nicht in einer eigenen biografischen Planung vorgesehen sind und abgehakt werden können. Ich trauere immer noch einer verpassten Chance nach, die es nach der Bundestagswahl 2013 gab und nicht genutzt wurde. als damals die FDP zum ersten Mal aus dem Deutschen Bundestag flog und sich auch dadurch wiederum zum ersten Mal eine rechnerische Mehrheit für eine Regierungskoalition aus CDU, CSU und Grünen ergeben hätte. Zu meiner eigenen Verblüffung war die Bereitschaft zu einer solchen Koalition in den eigenen Reihen erstaunlich offen. Jedenfalls kann ich da auch nachträglich keine unüberwindlichen Hürden entdecken.
Markus Söder hat die Grünen gefeiert als künftige Volkspartei. Er hat Bäume umarmt. Wir erinnern uns.
Die Grünen jedenfalls haben nicht mal Sondierungen aufnehmen wollen, weil sie sich damals eine andere als eine rot-grüne Regierung gar nicht vorstellen konnten oder wollten. Nun muss man mal für einen Augenblick zugegebenermaßen spekulieren, wie diese Legislaturperiode verlaufen wäre, wenn nach der Bundestagswahl die SPD in die Opposition gekonnt und gemusst hätte und das große Migrationsthema, das uns dann in dieser Legislaturperiode buchstäblich überfallen hat, mit einer anderen Versuchsanordnung stattgefunden hätte. Nicht mit den beiden großen Parteien gemeinsam in der Regierung, notwendigerweise eine gemeinsame Position des Offenhaltens der Grenze vertretend und zwei Oppositionsparteien, nämlich Grüne und Linke, die pausenlos die Regierung für ihre Restriktionen beschimpften und nicht für das Offenhalten der Grenzen, sodass alle diejenigen, die mit zunehmendem zeitlichen Verlauf dieser Migrationswellen kalte Füße bekamen und sagten, schaffen wir das wirklich und wollen wir das schaffen und ist das nicht ein bisschen reichlich? Bei nüchterner Betrachtung in ihrer Wahrnehmung im Deutschen Bundestag keine Repräsentanz hatten. Das sind, also ich will nicht so weit gehen zu behaupten, das ließe sich ohnehin nicht belegen, dass uns bei einer solchen Versuchsanordnung vielleicht die AfD erspart geblieben wäre. Aber das nicht, aber das
in ihrem Modell sozusagen dieses Oppositionelle aufgefangen hätte?
Ja, die AfD war ja schon beinahe gefühlt im Koma, bevor sie durch das Migrationsthema eine wundersame Auferstehung erfuhr. Und sie war gewissermaßen in der Wahrnehmung derjenigen Wählerinnen und Wähler, die mit zunehmender Skepsis den Migrationsprozess verfolgten.
Aber wer hätte denn die Skepsis dann aufnehmen sollen in ihrem Modell, in ihrem Idealmodell?
Die Opposition.
Also die SPD.
In Gestalt beispielsweise der Opposition, der SPD. Die sich im Übrigen natürlich, was sich ja aus dem Rollenverständnis ergibt, gegenüber einer unionsgeführten Regierung anders aufgestellt hätte, als Juniorpartner in einer unionsgeführten Regierung.
Ist das aus Ihrer Sicht das zentrale Versprechen, wenn Schwarz-Grün damals funktioniert hätte? Oder gibt's auch, ist das eine Kombination, die auch heute noch funktionieren könnte?
Also jedenfalls war es keine glückliche Fügung. Dass in der Umsetzung der jeweiligen Wahlergebnisse große Koalitionen scheinbar zum Normalfall parlamentarischer Demokratie in Deutschland wurden.
So groß sind sie ja nicht mehr.
So, und dass wir jetzt wieder eine haben, bei der kein Mensch mehr auf die Idee kommt, dies für eine große Koalition zu erklären, weil bei genauer Betrachtung die beiden ehemals großen Volksparteien zusammen ja nicht einmal mehr die Mehrheit der Stimmen, der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt haben, aber so gerade noch die Mehrheit der Mandate, zeigt, dass eine solche Konstellation einem absehbaren Verschleißeffekt unterliegt, weil dem System Vitalität verloren geht.
Wir gehen noch mal einen Schritt zurück zu Angela Merkel, die ja auch als Altkanzlerin noch hörbar bleibt und sich gelegentlich öffentlich einmischt, zum Beispiel nach den Abstimmungen vor der Bundestagswahl, als Friedrich Merz Mehrheiten mit Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Wie finden Sie sowas? Die Einmischung.
Wenn ich das jetzt prinzipiell für unzulässig oder jedenfalls unangemessen erklären würde, müsste ich das ja in Ihrer Nachfolgefrage mit einem eigenen Schweigegelübnis verbinden. Dazu bin ich weder bereit noch in der Lage. So wie ich mir vorbehalten habe, mich in Zukunft gelegentlich und nicht einmal für mich selber absehbar zu Wort zu melden, wenn ich meine, das müsste sein, muss man ihr das selbstverständlich auch zubilligen. Ich habe auch nicht den Eindruck, wenn mich mein eigenes Erinnerungsvermögen nicht trügt, dass sie das häufiger als Helmut Kohl täte und auch nicht häufiger als Konrad Adenauer, der seinem Nachfolger, den er bekanntlich gerne verhindert hätte, auch mit begrenzt willkommenen Empfehlungen die Amtsgeschäfte verschönert hat.
Also so ist das mit den Ehemaligen.
So wird Friedrich Merz das auch machen, würde ich jetzt mal prognostizieren an der Stelle.
Er hätte noch ein bisschen
Zeit.
Aber noch
regiert er, ja. Herr Lahrt, es gibt auf YouTube Best of Norbert Lammert Videos mit den besten Redemomenten ihrer vielen Amtszeiten als Bundestagspräsident. In vielen Szenen gibt es Applaus aus dem ganzen Haus für Momente. Schauen Sie sich das manchmal an mit der Familie samstagsabends?
Nein, also ich habe es mir irgendwann vor Jahren mal angeschaut, nachdem ich immer häufiger auf diese verfügbaren und komprimierten Ausschnitte angesprochen wurde. Und es verblüfft mich auch tatsächlich, wie oft ich bei Schulbesuchen, die ich nach wie vor gerne mache, von jungen Leuten auf diese Best-ofs angesprochen werde, die mich ja nachweislich aufgrund ihres Alters in meiner Amtszeit gar nicht erlebt haben können.
Aber es gibt eine Fangemeinde.
Ob das als Fanclub reicht, weiß ich jetzt nicht. Aber es wird tatsächlich wahrgenommen und das finde ich bemerkenswert. Ja.
Gibt es Abgeordnete, die Sie schmerzhaft vermissen, weil es einfach Spaß gemacht hat, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen? Würden Sie sich ganz gerne nochmal mit Gysi zum Florettfechten verabreden? Sprachlich im Florettfechten natürlich. Oder mit anderen?
Nein, ich täte da auch vielen anderen Unrecht, die nie in einer ähnlichen Weise aufgefallen sind. Also Gysi ist ja ein begabter Entertainer, der die Scharmützel in meiner Wahrnehmung auch beinahe gesucht hat, die wir uns dann regelmäßig geliefert haben. Und ich habe noch immer hohen Respekt vor seiner Entschlossenheit, sich immer wieder in dieses Scharmützel zu begeben, obwohl für jeden absehbar ich da natürlich in der stärkeren Position war.
Sie sitzen ja auch noch einen halben Meter höher.
So ist es. Und was uns tatsächlich miteinander verbindet, sind ja nicht politische Überzeugungen. Es gibt fast kein relevantes Thema, wo wir tatsächlich die gleiche Position hätten. Aber wir haben mindestens insofern, glaube ich, ein gemeinsames Politikverständnis, als wir beide für die angemessene Gefechtsart parlamentarischer Auseinandersetzung nicht den Säbel, sondern das Florett benutzen.
Sie haben in Ihrem Leben viele Preise gewonnen für Ihre Reden, für den Einsatz für die Demokratie. Sie haben auch die Fiege-Bierkutscher-Mütze für besonderen Einsatz für das Ruhrgebiet bekommen. Auf die Frage eines Journalisten, welche Ehrung denn noch fehle, haben Sie dann aber gesagt, Weinkönigin, beneiden Sie Julia Klöckner um diesen Titel?
Nicht wirklich, aber das war ja eine spontane Auskunft auf eine mehr oder weniger vollständige Liste von Preisen und Auszeichnungen, über deren Logik und Begründung man sich auch nicht immer allzu vertiefte Gedanken machen.
Also Sie finden, Sie hätten die Weinkönigin auch mal verdient.
Sollte. Und gelegentlich habe ich ja gesagt, nachdem klar war, dass es nach dem Botschafter des deutschen Bieres mit der Weinkönigin als krönendem Abschluss nichts mehr würde, habe ich mich aus diesem Grunde entschlossen, aus der Politik zurückzuziehen.
Jetzt haben wir den Grund endlich.
Wären Sie eine gute Weinkönigin geworden?
Ganz sicher nicht und schon gar nicht am Maßstab von Julia Klöckner gemessen.
Ja, das ist natürlich, ja, da liegt die Latte hoch. Julia Klöckner hat in ihrem aktuellen Amt mit 152 AfD-Abgeordneten zu tun. Als Sie damals noch im Amt waren, gab es die AfD im Bundestag noch gar nicht. Hat das auch eine Rolle gespielt? Haben Sie geahnt, was da auf das Parlament zukommt, als Sie nicht nochmal angetreten sind?
Also meine Entscheidung, nicht wieder zu kandidieren, ist schon zu Beginn meiner letzten Legislaturperiode getroffen worden. Die habe ich aus den vorhin angedeuteten Gründen natürlich so lange wie möglich für mich behalten und erst zu dem Zeitpunkt öffentlich gemacht, als der eigene Wahlkreis wissen musste, ob er mit mir als Kandidat weiterrechnen kann oder nicht. Das hat im Übrigen auch den Vorzug, dass ich fast 4 Jahre lang bei wiederkehrenden und neuen Ereignissen mich selber fragen konnte, meinst du das wirklich? Fehlt dir da irgendwas, wenn das demnächst nicht mehr, jedenfalls nicht mehr mit deiner Beteiligung stattfindet? Und mit zunehmendem Verlauf der Legislaturperiode, also der Legislaturperiode 2013 bis 2017, wurde immer deutlicher, dass dem nächsten Bundestag eine weitere Fraktion angehören würde, die ich für die Vervollständigung meiner Biografie nicht brauchte.
Glauben Sie, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl die stärkste Fraktion stellen wird?
Das hoffe ich natürlich ausdrücklich nicht. Ich glaube es auch aus heutiger Sicht nicht. Aber da kommt es weder auf meinen Glauben noch auf meine Hoffnung an, sondern auf die Wählerinnen und Wähler, die das nun ganz alleine für sich und damit zugleich für das Land zu entscheiden haben. Ich erlaube mir ja gelegentlich auch bei Veranstaltungen den Hinweis, dass es eben nicht nur eine Verantwortung der Gewählten für die Verfassung des eigenen Landes gibt. Es gibt auch eine Verantwortung der Wählerinnen und Wähler, die für den Zustand, den wir gegenwärtig haben, insbesondere auch die Komplizierungen von Entscheidungsprozessen, ihre eigene Verantwortung haben.
Wird es der Union gelingen, Wähler, die zur AfD abgewandert sind, zurückzubekommen?
Das muss ihr gelingen, aber das ist in den letzten Jahren nachweislich nicht einfacher geworden, denn während in den ersten Jahren nachweislich aller Studien die große Mehrheit der AfD-Wählerinnen und Wähler Protestwähler waren, gibt es inzwischen einen beachtlichen Teil von Stammwählern. Und zu den sensiblen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit gehört, dass genau in der Zeit, in der die Parteien der Mitte immer mehr Stammwähler verloren haben, auf den Flügeln die Stammwählerschaft wächst.
Das heißt, die Chance ist relativ gering, dass das noch klappt, dass man die zurückholen kann. Wir müssen damit rechnen, dass wir einen Stamm von 25% AfD haben künftig.
Nein, also auch diese 25%, die jetzt im Augenblick gemessen werden, setzen sich ja jetzt über den Daumen gepeilt vielleicht zur Hälfte aus Stammwählern und zur anderen Hälfte aus Wechselwählern zusammen. Eine Relation, die uns bei anderen Parteien natürlich längst vertraut ist. Aber man darf mit allem Glanz und Elend, was damit verbunden ist, eben die Volatilität des Wahlverhaltens nicht unterschätzen. Und deswegen gibt es eben neben den Befürchtungen auch begründete Hoffnungen für Veränderungen. Ich will es mal an einer Wählergruppe zeigen, die für alle Parteien besonders interessant, aber nicht alleine entscheidend ist, nämlich die Gruppe der Erst- und Jungwähler. Wenn man da das Wahlverhalten der beiden letzten Bundestagswahlen miteinander vergleicht, dann lässt sich ein größerer Kontrast schwerlich denken. Bei der Bundestagswahl 2021 haben nahezu 50% der 18- bis 30-Jährigen liberal oder grün gewählt. Ja. Und bei der Bundestagswahl 2025 haben in der gleichen Altersgruppe wiederum nahezu 50% AfD oder links gewählt. Das ist schon eine beachtliche Veränderung und das in der kürzesten denkbaren Zeitspanne von zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Bundestagswahlen. Das hat die prinzipiell nicht unerfreuliche Konsequenz, dass Parteien sich nie sicher sein dürfen, dass sie einen bestimmten Anteil der Wählerinnen und Wähler ohnehin sicher hätten, und bedeutet eben umgekehrt, dass es auch keinen Grund gibt, einmal verloren gegangenes Terrain für nicht wiedergewinnbar zu erklären.
Aber ist dieses alte System mit den zwei großen Volksparteien, ist das Geschichte?
Das weiß ich natürlich auch nicht, aber wir neigen dazu, einen begrenzten, allerdings beachtlichen Zeitrahmen der Nachkriegsgeschichte für das natürliche Modell zu halten. Nämlich die Zeit, als es gut 20, 25 Jahre lang zwei große Volksparteien gab und eine dritte Partei, die darüber entschied, wer von den beiden Großen regieren durfte. Das war nie Verfassungslage, sondern war Ausdruck des damaligen Wählerwillens. Und so wie damals die Wähler sich in dieser Weise repräsentiert sehen wollten, wollen sie sich nun in einer anderen Weise repräsentiert sehen. Die meisten glauben, so habe es begonnen. So hat es aber nicht begonnen. Bei der Bundestagswahl 1949 sind, glaube ich, 11 Parteien in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Und es hat dann eben ein ganzes Jahrzehnt, sogar ein bisschen mehr gebraucht, bis es den Verdichtungs- und Bündelungseffekt gegeben hat, von dem ich gerade gesprochen habe. Also Demokratien sind glücklicherweise, aber eben auch anstrengenderweise atmende Systeme, bei denen es immer mal wieder größere oder kleinere Veränderungen geben kann. Und im Augenblick haben wir eben mit größeren Veränderungen zu tun.
Und im Augenblick haben wir 152 Abgeordnete der AfD, mit denen unter anderem Ihre Nachfolgerin Julia Klöckner umgehen muss. Macht sie das gut aus Ihrer Sicht?
Jedenfalls besser, als das vielleicht manche erwartet oder befürchtet haben. Es ist eine extrem undankbare Aufgabe, in einer solchen Rolle nicht nur die geschriebenen Regeln des Parlaments aufrechtzuerhalten und durchzusetzen, das versteht sich eigentlich beinahe von selbst, sondern auch ungeschriebene Regeln, Gewohnheiten, die sich aus guten Gründen entwickelt haben. So, und das, also ich möchte mit ihr ganz gewiss nicht tauschen. Mir hat das gewissermaßen zur Vervollständigung meiner eigenen Aufgaben ganz gewiss nicht gefehlt. Und ich käme nicht auf die Idee zu sagen, ich würde damit anders und schon gar besser umgehen als die gegenwärtige Amtsinhaberin.
Beraten Sie sich manchmal, also sprich, kommt Julia Klöckner auf Sie zu und sagt, ich weiß nicht, ob Sie sich duzen, hilf mir mal, wie würdest du entscheiden, war das klug, spiegel mir mal das, denn sie bezieht sich manchmal auf Sie und sagt, Norbert Lammert war auch ein politischer Bundestagspräsident, warum soll ich nicht auch eine deutlich politische Bundestagspräsidentin sein? Gibt es so einen Austausch?
Im Tagesgeschäft nicht. Das wäre auch, glaube ich, weder nötig noch wirklich zielführend. Aber ich war ganz offenkundig einer ihrer ersten Gesprächspartner nach ihrer Wahl, weil sie ein Interesse daran hatte, in einem für sie völlig neuen Amt Erfahrungen mit einzusammeln.
Was war so ein Kernrat,
die ein langjähriger, die Sie
gegeben haben? Eine Botschaft oder eine Maxime?
Da erinnere ich mich zwar an Teile unseres Gesprächs, die aber ein Gespräch unter vier Augen waren. Und
vielleicht gibt es sowas, was vielleicht auch öffentlich sein könnte, also dass man sagt.
Ja, das findet sich ja dann demnächst in der Autobiografie von Julia Klöckner.
Verstehe. Oder wenn Sie doch noch Weinkönig werden, dann werden Sie das vielleicht bei Ihrer Inauguration uns erzählen. Ein heftiger Konflikt ist entbrannt bei der Frage, soll auf dem Bundestag die Regenbogenflagge gehisst werden am Christopher Street Day? Eine Praxis, die seit 2022 eine ungeschriebene Regel schon war, die Julia Klöckner wieder beendet hat. Haben Sie das verstanden oder haben Sie gesagt, oh Mann, das hätte man noch einfach weitermachen können? Warum dieser Aufriss, die Debatte?
Ich habe diese Entscheidung verstanden. Ich halte sie auch für richtig. Ich glaube, dass sie hätte glücklicher kommuniziert werden können. Aber warum an einem der zahlreichen Christopher Street Days, die es in Deutschland gibt, neben dem Tag, wo wir allgemein die Diskriminierung von Minderheiten und insbesondere von Homosexuellen als Gedenktag würdigen, zusätzlich auf dem Reichstag diese Fahne wählen soll, hat sich mir auch nie erschlossen, zumal es in diesem Land tatsächlich auch andere Anliegen gibt, die Aufmerksamkeit verdienen und bei denen kein Mensch auf die Idee kommt, dass das durch Hissen von Fahnen gefälligst verdeutlicht werden müsse.
Das heißt, Sie fanden es auch schon unpassend in den Jahren davor, als es passiert ist?
Nein, also gut, ich war mit dieser Frage nicht konfrontiert, musste sie also nicht positiv oder negativ entscheiden, habe aber nachweislich gegen die damals getroffene Entscheidung meiner Amtsnachfolger und Nachfolgerinnen auch keine Bedenken gehabt, sonst hätte ich mich ja beispielsweise bei Ihnen lautstark zu Wort gemeldet. Aber ich fand mit dieser Entscheidung, es an dem einstelligen Gedenktag zu tun, ist diesem Anliegen auch in einer prominenten Weise Rechnung getragen. Mehr als das bei vielen anderen Anliegen der Fall ist.
Mit der komischen oder schlechten oder nicht optimalen Kommunikation meinen Sie auch, was Kanzler Friedrich Merz gesagt hat, also das Thema Zirkuszelt, wir wollen den Bundestag nicht zu einem Zirkuszelt machen, auf dem beliebig fahren wir ihn?
Oder worauf? Also ich habe mich bei Entscheidungen, die ich als Bundestagspräsident in der doppelten Eigenschaft als Hausherr und als Repräsentant des gesamten Parlaments zu treffen hatte, wenn sie denn absehbar waren, darum bemüht, rechtzeitig nicht nur eine Unterrichtung, sondern eine Einbindung des Ältestenrates sicherzustellen. Das hat regelmäßig den Vorzug, dass keine Fraktion von einer getroffenen Entscheidung völlig überrascht sein kann, sie mindestens vorher kennt. Und in den allermeisten Fällen ist es auch gelungen, einen Konsens, mal einen offensiven, mal einen defensiven, aber jedenfalls eine gemeinsame Akzeptanz herbeizuführen.
Wir wechseln jetzt nochmal das Thema. Wir haben Ihnen bisschen Musik mitgebracht. Das machen wir hier manchmal mit unseren Gästen. Wenn Bach aus Bochum käme, würden wir ihn natürlich Bach vorspielen. Aber mit Bochum verbindet man nun mal ein anderes Lied.
Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng an dir. Glück auf
Bochum. Das war Bochum von Herbert Grönemeyer. Das Lied kam 1984 raus, also vor mehr als 40 Jahren. Was passiert, wenn Sie irgendwo Grönemeyer hören? Tut Ihnen das weh oder tut Ihnen das gut?
Also wenn das die beiden einzigen Alternativen sind, tut es mir gut und nicht weh. Aber so wie vermutlich Herbert Grönemeyer nicht alle meine Reden toll findet, finde ich auch nicht alle seine Lieder gleich großartig. Bochum ist erstklassig.
Sie können es mitsingen.
Und leider habe ich immer wieder Heimspiele des VfL Bochum erlebt, wo der mit Abstand beste Teil der Veranstaltung das Abspielen dieser Hymne war.
Das tut weh. Grönemeyer ist Ruhrgebiet. Ich glaube, das ist fast ein Synonym.
Singen wir haben sogar die gleiche Schule besucht.
Wirklich?
Ja.
Zeitversetzt.
Ja, nicht so, als dass er die Schule erst betreten hätte, nachdem ich sie verlassen habe, aber natürlich mit deutlichem Unterschied des Abiturjahrgangs.
Haben Sie damals miteinander zu tun
nein,
gehabt? Also
nein.
Der kleine Knirps, der da in die fünfte Klasse nein, kam und der Oberstufenschüler?
Nein. Ich habe ihn erstmals wahrgenommen, als er in kleinen Rollen in der Zadek-Ära am Bochumer Schauspielhaus zu sehen war.
Sahen Sie schon, wer da groß wird, wer da wächst?
Nein. Dann wäre ich ja Regisseur geworden, wenn ich diesen genialen Blick auf herausragende schauspielerische oder sängerische Begabung hätte.
Viele von Grönemeyers Textzeilen sind in die Alterssprache eingegangen. Vieles davon ist typisch Ruhrgebiet. Was ist denn Ihr liebster Ruhrgebietsausdruck? Gibt es so ein Wort oder einen Satz oder eine Redewendung, wo Sie sagen, das passt, das benutze ich selber oft?
Also schon gar im Ruhrgebiet rede ich sicher auch anders, als ich bei Gedenktagen im Deutschen Bundestag geredet habe. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass ich etwa zu einem vorgetragenen Argument, das mir nicht sofort einleuchten will, sage, hör mal, ist das ernsthaft deine Meinung? Das muss man dann wieder für Auswärtige erst ins Hochdeutsche übersetzen.
Theresa, verstehst du Hörbar? Du kommst nicht aus dem Ruhrgebiet. Ich verstehe Hörbar sofort. Du musst jetzt sagen, ob du es verstanden hast. Theresa nickt.
Ich würde mal übersetzen mit Hörmal. Ja. Ja. Aber das ist schön. Das hat einen gewissen Punch. Katrin Göring-Eckardt war mal hier im Podcast und hat erzählt, dass sie sich lieber auf die Zunge beißen würde, als im Parlament mit ihrem eigentlichen thüringischen Dialekt zu sprechen. Geht's Ihnen da ähnlich? Ist das was, wo Sie das Gefühl haben, dass entweder man wird weniger ernst genommen, das war Ihre Begründung, oder das ist vielleicht auch dem Haus nicht angemessen?
Also ich habe ja, wie die vorhin erwähnten YouTube-Aufzeichnungen belegen, gelegentlich auch durchaus saloppe, nicht selten ironische Bemerkungen gemacht. Also es muss auch und gerade in einem Parlament nicht immer bierernst zugehen. Aber es muss schon ernsthaft bleiben. Also wir sind kein Varieté. Und wir müssen auch nicht das Unterhaltungsbedürfnis von wem auch immer bedienen. Aber umgekehrt zu glauben, nur wenn mit Schaum vor dem Mund die jeweils gegenteiligen Argumente vorgetragen werden, sei der Mindestanspruch an Ernsthaftigkeit erfüllt, war mein Debattenverständnis auch nie.
Aber mit Ihrem Heimatdialekt, das ist keine Frage des Registers, dass Sie da...
Also, wenn ich bei Ihrer liebenswürdigen Frage nach meinen künftigen Beschäftigungen mal die Zeit habe, tatsächlich diese YouTube-Aufzeichnung mir in Ruhe nochmal anzugucken, fahnde ich nach den Passagen, wo es einen mehr oder weniger eindeutigen Ruhrgebietsslang gab.
Sehr gut, sagen Sie Bescheid. Sie sind ja jemand, der Sprache sehr bewusst und sehr präzise verwendet. Gibt es Sachen, die Sie bei anderen schwer ertragen, also seien es Anglizismen, seien es falsch verwendete Dative, schiefe Metaphern. Wo
also schützen Sie die Ohren? Manche Schludrigkeiten in der deutschen Sprache gewöhne ich mich ungern, aber ich beanstande sie auch nicht mehr. Dafür reicht der missionarische Eifer nicht aus.
An was denken Sie?
Bei Anglizismen interveniere ich immer noch mal, wenn ich sie für schlicht unnötig und oft auch unsinnig halte.
Haben Sie ein Beispiel?
Nein. Es gibt auch zu viele. Also und
ich habe eben Punch gesagt.
Du hast Punch gesagt.
Auch.
Oha.
So, und mir will nicht einleuchten, warum man etwas, was man mühelos verständlich und korrekt in Deutsch ausdrücken kann, mit einem englischen Begriff aufjazzt.
So. Wir quälen Sie jetzt nicht noch weiter mit Jugendsprache, aber eine Frage haben wir jetzt noch ganz am Ende. Was war denn das Trendwort, als Sie 15 waren, also Anfang der 60er Jahre?
Damals gab es keine Trendworte. Also ich bin ziemlich sicher, dass es damals das Unwort des Jahres genauso wenig gab wie das Trendwort des Jahres. Das gehört auch alles zu diesen Ersatzbeschäftigungen, die mich gelegentlich am Mediensystem nerven. Irgendeine erkennbare praktische Bedeutung hat die Identifizierung dieser Unworte und Trendworte ja erkennbar nicht. Sie bedient wieder ein kalkuliertes Unterhaltungsbedürfnis.
Aber der 15-jährige Norbert Lammert, wenn der was richtig gut fand, dann hat er nicht gesagt, das finde ich richtig gut. Was hat er gesagt?
Weiß ich nicht, vielleicht Tofte oder Tofte. Sowas.
Ja. Und wenn er was so richtig schlimm fand, mies, unerträglich, was hat er dann gesagt?
Bedauerlich.
Nein, das glaube ich nicht.
Wer kennt sie nicht, die 15-Jährigen, die Dinge regelmäßig bedauerlich finden?
Ich weiß es nicht. Und ich hoffe auch sehr, dass es von meinen Äußerungen als 15-Jähriger keine Aufzeichnung gibt.
Wie schade. Die könnten wir dann einspielen und auch bei YouTube veröffentlichen. Ja. Herr Lammert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, es war meistens ein Vergnügen. Und an den wenigen Stellen, wo es weniger vergnüglich war, ist das hoffentlich niemandem aufgefallen.
Wunderbar. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,
dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.